Ja, ich freue mich auch, bei euch zu sein. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich beim letzten Mal gesagt habe, dass wir ja eine Predigtserie machen über Jüngerschaft. Sie nennt sich Schritte zur Jüngerschaft. Es ist eine Serie, die soll uns dabei helfen, in einer immer engeren Beziehung zu Jesus Christus und zu Gott zu leben. Und wir haben gesagt, wir müssen uns ihm öffnen. Wir haben gesagt, die Kraft dazu liegt bei ihm. Sie liegt in Gott und seinem Wort. Und heute geht es um die wichtigste Entscheidung unseres Lebens. Es geht um die Erlösung und es geht um das ewige Leben. So. Wenn jemand dich und mich erlösen kann, das heißt, unsere Sünden vergeben kann, unsere Beziehung zu Gott heilen kann und uns ewiges Leben in einer neuen Welt schenken kann, dann ist das Gott und niemand sonst. Und weil er das ja tatsächlich tun will und tut, kann das unser Leben völlig verändern. Und heute wollen wir entdecken, dass wir all das schon jetzt haben können. Denn Erlösung und die Gewissheit darüber, das ist nicht etwas, auf das wir lange warten müssen oder darauf hoffen, dass es eines Tages tatsächlich zu uns kommt, irgendwann in der Zukunft. Nein, es steht uns heute und jetzt zur Verfügung. Nun, die meisten von uns wissen oder haben wenigstens dieses ungute Gefühl, dass wir Sünder sind. Weil das passiert halt, dass wir immer wieder sündigen. Das heißt, lieblose Gedanken, Einstellungen, Worte oder Taten bei uns zu finden sind. Und noch viel schlimmer, unsere gebrochene Natur, die wir spüren, die so etwas immer wieder produziert. Aber genau das ist der Grund, warum wir Erlösung nötig haben. Denn diese Sünde, unsere Sündhaftigkeit, die in uns wohnende Sünde und die vielen Sünden, die wir tun, die trennen uns von Gott. Und unsere einzige Hoffnung, diese Trennung zu überwinden, liegt in Jesus Christus. Und wenn wir zugeben, dass die Sünde in uns wohnt und die daraus folgenden zerstörerischen Gedanken, Worte und Taten, eben diese Sünden. Wenn wir sie bekennen, dann werden wir Vergebung finden. Und es ist wirklich so einfach. Wenn wir dem vertrauen, was Gott uns versprochen hat, dann haben wir das ewige Leben. Und es ist genau dann, wenn wir Erlösung und die Gewissheit in Christus erfahren haben, dann fängt die Nachfolge, dann fängt die Jüngerschaft an. Ich möchte es vielleicht einmal umgekehrt sagen. Ohne die Erfahrung der Erlösung wird alles, was wir sonst im Leben tun, auch das Gute, aus dem falschen Grund getan sein. Als ein Nachfolger von Jesus, ja, wir werden geistliche Kämpfe durchstehen müssen. Und da ist immer jemand, der mir ins Ohr flüstern will: Oh, du bist nicht gut genug. Denken wir mal darüber nach. Du bist nicht gut genug. Wer von uns, das ist jetzt mal die Frage, wer von euch ist denn gut genug, damit er oder sie erlöst wird? Manche von euch merken, es ist eine völlig falsche Frage. Es gibt viele, die diese Frage so verstehen, als ob sie lautet, also viele verstehen sie so: Wer ist gut genug, dass er sich selbst erlösen kann? Denn das steckt eigentlich hinter dieser Frage. Aber tatsächlich soll die Frage, auf die es eine eindeutige Antwort gibt, so lauten: Wie viele von euch sind gut genug, dass sie durch die Gnade und Barmherzigkeit von Jesus Christus erlöst sind? Seht, es geht immer darauf zurück, dass es niemals einen anderen Grund geben wird. Es hängt immer daran, was Jesus für uns getan hat. Und unser Bedürfnis ist sehr, sehr real. Wir brauchen Erlösung. Und ich möchte mit euch jetzt ein kleines Bibelstudium machen, damit diese Tatsachen wirklich deutlich werden. Und die Bibeltexte werde ich an die Leinwand werfen. Ich habe heute mal die Übersetzung aus die neue Genfer Übersetzung gewählt. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man gewisse Texte mal etwas frisch liest, mit etwas anderen Worten beschrieben, als wir das manchmal so im Kopf haben. Aber fangen wir mal an. In Römer Kapitel 3, Vers 21 bis 24, dort zeigt der Apostel Paulus die Wahrheit über uns, die Realität unseres Lebens. Und dort steht: Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Habt ihr das mitbekommen? Es macht keinen Unterschied. Wir alle brauchen Erlösung. Denn jeder von uns hat gesündigt. Manche meinen vielleicht, ja klar, all diese Heiden und Bösewichter, die brauchen Erlösung. Aber wie ist das mit den guten Menschen? Es gibt ja auch gute Menschen. Gibt es eine Geschichte dazu? Hier ist so ein Foto von New Orleans damals, als dieser Hurricane Katrina diese Stadt verwüstet hat. Mit fast 2000 Toten, 1 Million Obdachlosen und über 100 Milliarden Franken Sachschaden. Und da gab es ein Interview mit dem Dalai Lama. Und niemand stellt in Frage, dass der Dalai Lama ein guter Mensch ist, der viele gute Dinge für viele Menschen gemacht hat. Aber stellt euch vor, er hat in einem Interview auf eine Frage geantwortet. Und ich möchte euch die beste Antwort geben, die er auf diese Frage geben konnte. Es war nämlich die Frage nach der Ursache dieser Katastrophe. Die Frage, warum geschieht so etwas? Wisst ihr, was er sagt? Er sagt, es ist ihr Karma. Sie ernten das Resultat ihres Lebens. Es ist einfach ihr Karma. Hat der christliche Glaube nicht eine bessere Antwort parat? Eine Antwort, die jenseits von moralisch Gutsein eines Menschen liegt. Es spielt einfach keine Rolle, was für ein guter Mensch der Dalai Lama ist. Tatsache ist, er braucht auch einen Erlöser, wie jeder andere. Auch religiöse Menschen brauchen einen Erlöser. Und es scheint mir, dass sogar religiöse Menschen in größerer Gefahr stehen als ein einfach nur guter Mensch oder einer ohne Glauben. Denn der religiöse Mensch ist oft blind gegenüber der eigenen Erlösungsbedürftigkeit. Das sieht man auch sehr deutlich in der biblischen Geschichte von Nikodemus, der während der Nacht zu Jesus kam. Wir werden gleich noch in diese Geschichte einsteigen. Aber da vorher mal die Frage jetzt: Wie ist das mit uns Adventisten? Oh ja, es gibt eine Reihe guter religiöser Adventisten und die sind auch sehr darauf bedacht, wie sie leben. Sie stimmen allen adventistischen Glaubenspunkten zu, haben aber tatsächlich keine Heilsgewissheit. Fragt euch selbst, wie es bei euch ist. Ja, es gibt solche, die achten sehr darauf, wie sie den Sabbat halten, was sie tun und nicht tun, am Sabbat oder auch was sie essen, was sie nicht essen. Sie sind sehr darauf bedacht, allen Vorschriften zu folgen, von denen sie gehört haben, und halten sogar immer nach neuen Regeln Ausschau. Denn wenn sie nur alle richtigen Regeln finden könnten, dann wäre es ja möglich, dass sie es schaffen. Aber leider haben sie trotzdem oft keinen Frieden oder Freude. Und oft ist es auch so, dass solche Menschen einfach auch blind gegenüber ihrem tiefsten Bedürfnis sind. Eigentlich bräuchten sie Gott nötiger als Heiden oder Ungläubige oder einfach nur gute Menschen, die sich vielleicht nach etwas Besserem sehnen. Es gibt niemanden, der blinder ist als jemand, der zufrieden mit dem ist, wo er oder sie gerade im Leben stehen. Und dann, dieses Leben, in dem wir stehen, das ist dann alles, was zählt. Ich meine, es geht um die Ewigkeit. Wenn das Leben hier und jetzt alles ist, dann, Entschuldigung, aber ist eigentlich recht erbärmlich, finde ich. Ja, natürlich, in diesem Leben können wir viele Segnungen erfahren, natürlich. Es gibt eine Menge von Dingen, aber lasst uns diese Realität ins Auge sehen. Wenn der Tod vor der Tür steht, dann fühlen wir uns alle hilflos. Wenn dieses Leben hier alles sein sollte, dann können wir verstehen, was Paulus den Korinthern doch damals schrieb in 1. Korinther 15, Vers 19. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Ihr kennt wahrscheinlich, wie Martin Luther das formuliert hatte, die elendsten unter allen Menschen. Oder wie die Einheitsübersetzung es formuliert, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Warum? Stell dir vor, du hättest dein ganzes Leben, all deine Zuversicht, alles Vertrauen in ein Märchen gesetzt. Denn Nachfolge ohne das ewige Leben wäre ein Märchen. Wäre tatsächlich ziemlich erbärmlich, und die Wahrheit ist halt, dem ist nicht so. Dieses Leben ist nicht alles. Es fängt zwar schon hier mit Jesus Christus an, aber danach beginnt es erst wirklich in der Ewigkeit. Wir wurden eigentlich nicht für das hier, was wir hier erleben, auf dieser Erde geschaffen. Wir wurden eigentlich für etwas anderes geschaffen. Diese Schöpfung hier, die wir erleben, die wurde im Grunde genommen von der Sünde unterbrochen. Die Welt wurde nicht in Sünde geschaffen. Die Sünde hat etwas unterbrochen. Und unser Leben hier, selbst wenn es 100 Jahre dauern sollte, ist nur eine Unterbrechung in Gottes ewigem Plan. Leben wir einfach nur für eine kurze, sündhafte Unterbrechung? Oder leben wir den wahren Zweck, für den Gott uns geschaffen hat, nämlich einer ewigen Gemeinschaft mit Jesus Christus? Alles läuft auf diese einfache Frage hinaus. Unser Leben hier ist begrenzt. In diesem Leben, auch wenn es ein gutes Leben ist, wir sind konfrontiert mit Schmerz, Sorge und Krankheit. Jeder kämpft mit diesen Dingen. Jeder kämpft mit Dingen, die nicht so laufen, wie man es gerne hätte. Aber aus der Perspektive einer Ewigkeit, was machen diese Dinge, mit denen wir jetzt kämpfen, in 2000 Jahren noch aus? Dann denken wir doch gar nicht mehr an die Probleme hier. Dann wird das alles weggewischt sein, weil wir dann schon seit vielen Jahrhunderten das wahre Leben leben, für das wir ursprünglich gedacht waren. Dort wird nichts Gebrochenes mehr sein. Keine Sünde, kein Leid, kein Tod. Was für ein Ausblick. Aber natürlich ist auch in diesem Leben das Wissen um einen Erlöser bedeutsam. Das Leben mit Jesus schon hier. Was wäre ich in diesem Leben ohne meinen besten Freund Jesus? Meine Werte, meine Prioritäten, mein Ausblick auf das Leben. Alles wird doch dadurch beeinflusst, dass Jesus Christus mich so sehr liebt und für mich starb, mich erlöst hat, mir eine sichere, eine ewige Zukunft gegeben hat. Das bedeutet, und ihr wisst das aus eigener Erfahrung, aber nun nicht, dass wir hier nicht mehr mit unserer Gebrochenheit und Sündhaftigkeit zu kämpfen haben. Nein, nein, so ist das nicht. Und ich war mal mit meiner Mutter unterwegs. Wir hatten sie zu uns geholt. Sie ist mittlerweile verstorben, aber damals haben wir sie für die Weihnachtszeit, glaube ich, war es, zu uns nach Hause in die Schweiz geholt. Sie war in einem Seniorenheim. Und ich habe sie abgeholt und wir haben Rast gemacht bei einer Raststätte an der Autobahn und haben Mittag gegessen. Meine Mutter hatte mir vorher noch etwas Geld gegeben. Und dann haben wir das Essen bestellt, haben uns hingesetzt und hinter mir hing meine Jacke so auf den Stuhl, auf die Rückenlehne, und hinter mir war da so ein Mann mit einem Kind. Das Kind saß so mit dem Rücken zu mir. Und irgendwann ging das Kind mal auf Toilette, kam wieder zurück und so. Und meine Mutter und ich waren mit dem Essen fertig und da dachte ich, ja, jetzt wäre doch noch Zeit für ein Dessert. Und dann ging ich zu der Desserttheke, nehme mein Portemonnaie aus meiner Jacke raus. Kein Geld. Und vorher waren ein paar hundert Euro drin, das meine Mutter mir gegeben hatte. Wir sprachen ja von der inneren Gebrochenheit und Sündhaftigkeit. Wisst ihr, wie ich mich da gefühlt habe? Als ob ich den unangespitzt in den Boden stampfen wollte. Und dann noch ein Kind missbrauchen für Diebstahl. Also, wir haben mit solchen Dingen alle zu kämpfen. Irgendwann gibt es Situationen, die lassen uns deutlich machen, dass wir noch nicht die Gebrochenheit abgelegt haben. Ja, ich bin immer noch sündhaft, aber diese Tatsache begreife ich vor dem Hintergrund der vergebenden Gnade Gottes. Und es ist eben diese innere Gebrochenheit, die uns auch klar macht, wir brauchen einen Erlöser. Ich brauche einen Erlöser. An jedem einzelnen Tag meines Lebens, alles andere wäre ein Verdrängen, ein Bagatellisieren oder Beschönigen. Aber wisst ihr was? Gott hat die Lösung für meine und deine Gebrochenheit. Denn Jesus, der hat einmal das als Wiedergeburt bezeichnet, so als eine neue Geburt, welche durch den Heiligen Geist geschieht. Und das können wir eben in dieser Geschichte sehen, in der dieser Nikodemus zu Jesus kommt. Im Johannesevangelium Kapitel 3 steht ja diese Geschichte. Und da finden wir natürlich innerhalb dieser Begegnung auch diesen Vers 16, den die meisten bekennenden Christen auswendig können. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn gab, so einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Aber schauen wir uns diese Geschichte mal an. Gehen wir zu Johannes 3, Vers 1. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus. Was ist ein Pharisäer? Viele Bibelleser wissen, das war eine jüdische Sekte zur Zeit von Jesus. Und wie waren die denn so drauf? Man könnte es etwas provokativ formulieren. Pharisäer waren die Siebenten-Tags-Adventisten ihrer Zeit. Also wir sollten nicht so hart mit den Pharisäern richten. Es könnte sein, dass du und ich am Morgen einen im Spiegel sehen. Also, die Pharisäer, sie hatten den Wunsch, dem Gesetz Gottes vollkommen zu gehorchen. Und daran ist ja nichts verkehrt. Zum Problem wird es, wenn der Fokus auf den Gehorsam die Abhängigkeit von einem Erlöser ersetzt. Also nochmal, Es wird ein Problem, wenn der Fokus auf den Gehorsam die Abhängigkeit von dem Erlöser ersetzt. Nun, tatsächlich hoffe ich, dass jeder von uns den Wunsch in sich trägt, Gott zu gehorchen und seinen Willen zu tun. Aber das können wir nicht aus uns heraus. Das kann nur die Folge unserer Beziehung zu Gott sein. Wenn es zur zentralen Sache in unserem Leben wird, gibt es Probleme. Nun, Nikodemus war auch ein Mitglied des Sanhedrin oder des Hohen Rates, wie es auch genannt wird. Und deshalb hielt man ihn für einen der obersten geistlichen Leiter der Juden. Am Anfang von Vers 2 steht dann eben, so geht der Text hier weiter, er suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Übrigens hier, dieses Bild ist aus dem 19. Jahrhundert von einem afroamerikanischen Maler gemalt. Er war einer der ersten und wenigen afroamerikanischen Künstler, die tatsächlich internationalen Ruhm bekamen. Er hat gerne religiöse Dinge gemalt. Also, dieser Nikodemus, da steht ja am Anfang von Vers 2, er suchte Jesus bei Nacht auf. Wir sind ja jetzt schon bei 2. Nikodemus besucht Jesus heimlich, ohne dass man ihn dabei sehen soll. Das ist noch interessant. Er wollte nicht, dass die anderen Mitglieder des Hohen Rates Wind davon bekamen, dass er sich diesen Rabbi anhört, sonst wäre vielleicht sein religiöser Ruf beschädigt worden. Und deshalb besucht er Jesus in der Nacht und sagt hier weiter, Rabbi, sagt er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. Also was sagt er hier eigentlich? Also Rabbi, ja, er sagt, du bist ein Lehrer, ein guter Mann. Du machst wunderbare Sachen. Ja, du kommst von Gott. Und du tust Wunder. Super. Und jetzt die Frage, wäre das wirklich jetzt alles? Wenn Jesus für dich nur und für mich nur ein guter Mann ist, der von Gott gesandt ein paar Wunder vollbringt, dann ist das meines Erachtens aber nicht genug. Und deshalb antwortet Jesus hier in Vers 3, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und jetzt wundert sich Nikodemus und fragt in Vers 4, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Ist ja klar, geboren werden geht nur in eine Richtung. Und deshalb fragt Nikodemus hier etwas spöttisch, im Grunde genommen zusammengefasst, wovon redest du? Und Jesus antwortet in Vers 5, ich sag dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Schauen wir uns doch mal jetzt diese zwei Kernpunkte in diesem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus an. Zuerst einmal sagt er, dass eine Neugeburt notwendig ist. Also ohne sie gibt es keine Zukunft, keinen Zutritt zum Himmel. Wir können uns nicht selber helfen. Und schon der große alttestamentliche Prophet Jesaja zeigte schon damals dem Volk Gottes, jetzt hier in Jesaja 64, Vers 5, aber nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Hast du dich schon mal so gefühlt? Wir tun etwas Falsches vielleicht, eine Sünde und das Beste, das wir in unserem Leben tun. Also unsere guten Taten sind wie ein beflecktes Kleid. Warum? Weil es aus einem von der Sünde belasteten Herzen kommt. Aus unserer gebrochenen, sündhaften Natur heraus. diese guten Taten tragen nichts zu deiner und meiner Erlösung bei. Woraus sich natürlich wieder die Frage ergibt, sollten wir zum Beispiel jetzt Menschen deshalb nicht in Not helfen? Ja, natürlich sollten wir. Warum aber? Weil wir Gottes Segnungen erfahren, weil wir Gottes Herz kennen, weil wir die Verlängerung seiner Arme sind. Deshalb helfen wir denen, die in Not sind. Aus unserer Beziehung zu Gott heraus helfen wir Menschen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass Erlösung und eine Neugeburt immer noch notwendige Realitäten sind. Das war jetzt der Punkt 1, dass wir Erlösung nötig haben. Und Nummer 2, diese Neugeburt. Und diese Neugeburt ist aber auch etwas Übernatürliches, eine übernatürliche Realität. Da ist nichts Natürliches dran. Es ist nichts, das ich irgendwie schaffen könnte. Gehen wir nochmal zu Johannes 3 zurück. Dort erklärt Jesus dem Nikodemus diese neue Geburt in den Versen 5 bis 8. Jesus erwiderte, ich sag dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also, diese Neugeburt durch den Heiligen Geist ist eine reale, aber doch übernatürliche Sache, die man nicht wirklich erklären kann. Es ist ein Wunder. Und wenn das passiert, es verändert das Leben. Und genau das ist der Punkt. Schauen wir jetzt mal weiter in den Versen 14 und 15, wo Jesus weiter mit Nikodemus spricht. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einem Pfahl aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genau so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Jeder, der ihm vertraut, wird das ewige Leben haben. Ja, es gibt Vergebung, es gibt Erlösung und es gibt ein ewiges Leben. Und all das gründet sich auf das Kreuz. Jesus sagte eben, genau so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Vergebung, Erlösung, ewiges Leben gründen sich nicht auf das, was wir tun. Es gründet sich auf das, was Gott tut. Und zusätzlich zur reinen Vergebung tut er noch eine zweite Sache. Und dieser Johannes hat ja damals noch einen Brief später geschrieben. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ist noch wichtig, finde ich hier, diese beiden Dinge, die dort stehen. Denn es ist doch so, wenn ich etwas Falsches tue, dann möchte ich nicht nur Vergebung haben, ich möchte auch von dem Schmutz befreit werden. Das Böse beschmutzt. Und ich möchte den Schmutz loswerden. Man könnte es vielleicht salopp formulieren, Gott ist sozusagen die Putzkolonne meines Wesens. Er arbeitet an meinem Charakter, sodass Wachstum geschieht. Also, Gott schenkt uns Vergebung und die Reinigung von allem Bösen. Und ich denke, das gibt mir jedenfalls Hoffnung, das kann uns allen Hoffnung und Mut geben und Freude. Und das Resultat ist das ewige Leben, und zwar schon jetzt. Schauen wir mal im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24. Dort steht, ich versichere euch, also Jesus spricht hier, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und auch der Apostel Paulus sagt das Gleiche in Römer 6, Vers 23 zum Beispiel. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Es ist alles ein Geschenk und gründet sich nicht auf meine Leistung. Es gibt weder zu dieser Predigt Studienmaterial. Ich werde das dann auch wieder Elisabeth schicken, dass sie das per E-Mail versenden kann. Und wer das nicht, für wen das nicht möglich ist, habe ich auch eine Kopie dabei. Dort könnt ihr auch wieder dieses Thema dann noch vertiefen. Da wird vor allen Dingen auch dieser Epheser-Text in Epheser dann 2 Vers 4 bis 9, den wir uns jetzt auch anschauen, nochmal sehr vertieft behandelt. Dort steht in Epheser 2 Vers 4 bis 9, aber hier ist erstmal die Verse 4 und 5, folgendes. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Und dann die Verse 8 und 9, da lesen wir nochmal. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Also, unser Bedürfnis nach Erlösung hat eigentlich etwas Gutes bewirkt, denn wir bekommen Erlösung geschenkt. Und dieses Geschenk wird jedem von uns angeboten. Es gehört uns. Wie? Indem wir es annehmen. Denk mal über deine eigene Erfahrung nach. Wie hat Gott in deinem Leben gewirkt? Was hat der Heilige Geist dir gesagt? Seht, an uns liegt es, unser Bedürfnis, unsere Not zu erkennen und unsere Sünde und Sündhaftigkeit auch zu bekennen. Das ist eine tägliche Angelegenheit. Selbst wenn es bei uns nicht so diese großen Sünden gibt, wie Ehebruch, Mord und so weiter, wir haben doch sündhafte Wesen, die immer wieder destruktive Sachen machen. Und deshalb brauchen wir Jesus jeden Tag. Und außerdem liegt es an uns, den Verheißungen Gottes dann auch zu glauben und sie anzunehmen. In 1. Johannes 5, 11 bis 13 steht das ganz deutlich hier. Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit dem Sohn Gottes verbunden ist, hat das Leben nicht. Und in Vers 13 steht dieser unglaubliche Satz: Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. So, dieser Vers sagt, dass wenn du daran glaubst, dass Jesus Christus für dich starb, dann gehört dir das ewige Leben jetzt. Es ist wirklich so einfach. Schließlich sollen wir auch darauf vertrauen, dass Gott eine neue Realität für uns parat hat. Wir können die Tatsache für uns in Anspruch nehmen, dass ja, in Christus sind wir neue Kreaturen. Ich möchte mit euch in eins der gewaltigsten Kapitel der ganzen Bibel reinschauen. So zum Schluss. Es ist Römer 8. Dann fangen wir mal an. Römer 8, Vers 1 hier. Dort steht, müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Es spielt keine Rolle, wie schlimm unsere Gedanken sind oder mit welcher Sünde wir uns jetzt herumplagen, wenn wir sie bekannt haben, um Gottes Vergebung gebeten haben. Gibt es keine Verurteilung mehr. Und wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, dann gibt es nichts, das uns verurteilt, solange wir in ihm bleiben. Schauen wir die Verse 2 und 3 hier. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Ich möchte euch heute die Gewissheit geben, dass Jesus Christus alles, was notwendig ist, getan hat, um uns zu erlösen. Schauen wir auf das Ende von Kapitel 8, ab Vers 31. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Und dann geht's weiter in Vers 37. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die neue Realität in Christus. An uns liegt es, nun drei grundlegende Entscheidungen zu treffen. Wie ihr wisst, in dieser Serie über Jüngerschaft geht es am Ende auch immer um Entscheidungen, die getroffen werden. Wichtige Entscheidungen...
Mit dem Internet verbunden sein.
Entschuldigung, da ist mir der Assistent dazwischen gekommen. Also, unsere Entscheidungen. Erstens, dass wir unsere Sünden tatsächlich bekennen und die Vergebung annehmen. Das wurde ja deutlich gesagt im ersten Johannesbrief. Wer sie bekennt, dem wird vergeben. Zweitens, dass wir das in einer persönlichen Beziehung ausdrücken, denn Jesus ist derjenige, den wir als Erlöser tatsächlich annehmen müssen. Die Entscheidung, das zu tun, Jesus als unseren Erlöser anzunehmen, ganz bewusst. Und Nummer drei, das Annehmen und Glauben, dass das ewige Leben uns gehört. Schon heute. Und deshalb, mein Schlussappell ist ganz einfach. Wenn heute der Heilige Geist zu dir gesprochen hat und du Vergebung und das neue Leben in ihm beanspruchen möchtest, wenn du dich dafür entscheidest, dann red doch einfach zu ihm in deinem Herzen. Nimm Jesus als deinen persönlichen Erlöser an. Nun, selbst wenn du schon mal gemacht hast, aber du ihm im Laufe der Zeit vielleicht mal vor die Tür gesetzt hast, öffne sie ihm wieder und lass ihn ein. Und wenn es da nicht mehr so ganz aufgeräumt ist, auch wenn du dein Leben irgendwie vermurkst hast, und du dich sehr unwürdig fühlst. Die wunderbare Nachricht ist, keiner von uns ist würdig. Erlösung gründet sich nicht auf unser Würdigsein. Sie gründet sich auf Gottes Gnade. Und diese Gewissheit möchte Jesus uns allen heute geben. Nehmen wir ihn an und gehen wir unseren Weg mit ihm. Ich möchte euch ermutigen, die Unterlagen zu studieren. Normalerweise hat man dafür nur eine Woche Zeit, weil dann käme die nächste Predigt, aber wir ziehen das ja jetzt über die Monate. Ihr habt also mehr Zeit für das Studium dieser Materialien. Die werden das nochmal vertiefen. Und eine Sache macht euch bewusst. In diesem ganzen Jüngerschaftsprozess, wo das im Grunde genommen hier die Grundlage heute war, ist auch der Ort, das Thema, diese Tatsache, über die wir heute gesprochen haben, die oft die größten Probleme machen im Herzen derer, die Jesus nachfolgen wollen. Die Erlösung wirklich anzunehmen. Beim nächsten Mal geht es um einen zweiten Punkt, der manchmal Schwierigkeiten macht. Aber da lasst euch dann überraschen. So möchte ich euch das empfehlen. Studiert es weiter, dieses wichtige Thema. Macht es zur Grundlage eurer Nachfolge. Denn ohne Erlösung erlebt zu haben, geht es eigentlich nicht weiter. Es wird nur ein Krampf. Möge Gott euch segnen. Und ich schließe mich damit ein. Es ist auch für mich ein Kampf, diese Erlösung immer wieder anzunehmen. Weil der Teufel, wie schon gesagt, klopft an, ah, du bist doch nicht gut genug. Aber hört nicht auf ihn, hört auf Jesus. Amen.